Das Banzai Anime Festival geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr wird wieder nur das Beste gezeigt, was der japanische Anime-Film zu bieten hat. 8 Meisterwerke in 3 Tagen vom 16. bis 18. September im Kino 35 in Fulda. Präsentiert von eurem Lieblingspodcast World of Ghibli.
Hallo und herzlich willkommen zur vorerst letzten Episode eures Lieblingspodcasts über das Studio Ghibli. Hallo und herzlich willkommen hier bei World of Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite wie alle 2 Wochen Thomas van der Scheck. Hallo Thomas.
Konnichiwa, Shaggy Senpai, konnichiwa, minasan.
Ich habe gesagt, vorerst letzte Folge. Vorerst ist aber das, was viele auch gehört haben. Wir haben ein paar Anfragen bekommen. Ist es denn vorbei? Ihr habt ja jetzt alle Ghibli-Filme fast besprochen. Wir werden auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise weitermachen. Zumindest erstmal in der nächsten Episode. Die wird dann allerdings erstmal in 4 Wochen sein. Wir gönnen uns eine kleine Pause und in 4 Wochen, das werden wir am Ende der Episode verraten, wie es da erstmal weitergeht, oder Thomas?
Ganz genau, das werden wir tun. Also bleibt dran bis zum Ende.
Ja, quält euch durch diesen Podcast, so wie ihr euch durch diesen Film, den ich vielleicht, werden wir auseinanderliegen, nicht als Film, sondern als absolute Katastrophe bezeichnen würde. Über Aya und die Hexe werden wir heute sprechen, lieber Thomas. Bevor wir darüber sprechen, worum geht's denn in diesem Ding?
Ding, okay, in diesem Ding. Der Film spielt in England in den 90er Jahren. Eine sich auf der Flucht befindende Hexe setzt ihr neugeborenes Baby an den Pforten eines Waisenhauses ab. Nichts ahnend, wer sie ist und woher sie stammt, wächst die kleine Aya bzw. Irwig in dem Heim auf, in dem sie nach Herzenslust alles tun und lassen kann, was ihr beliebt. Schließlich hat sie gelernt, wie man die Heimleiterin und alle um sie herum um den kleinen Finger wickeln kann. Eines Tages jedoch tauchen die Hexen Bella Jager und Mandrakus auf und adoptieren die junge Aya gegen ihren Willen. Bella offenbart dem Mädchen, dass sie eine Hexe ist und nur adoptiert wurde, um in der Hexenküche auszuhelfen. Doch statt auf Ayas Bedingung einzugehen, ihr im Gegenzug Magie beizubringen, nutzt sie das Mädchen nur aus, weshalb Aya Pläne zu schmieden beginnt, wie sie ihr neues Zuhause schnellstmöglich wieder verlassen kann. Aber dann erkennt sie, dass es auch noch einen zweiten Weg geben kann.
Das war's, das Lachen war das Ende.
Ja, okay. War doch gut.
Wenigstens ein Lachen. Ich habe dafür die meiste Zeit geweint während des Films.
Also war der Heulsusenfaktor bei dir extrem hoch?
Nee, leider gar nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe ja vorher Angst gehabt vor diesem Film, als ich mir den Trailer angeschaut habe. Ich habe ihn wirklich jetzt erst für diesen Podcast das erste Mal gesehen. Und ich habe gedacht, der Film könnte schlecht werden. Aber meine Erwartungen sind noch mehr als untertroffen worden, wenn es dieses Wort gibt. Untertroffen, unterbunden, unter... Egal, du weißt, was ich damit sagen möchte, denn ich fand diesen Film nun wirklich in allen Belangen einfach schlecht, in allem, was es gibt. Da können wir ja gleich drüber sprechen, aber fangen wir erstmal mit den Facts an. Der Film ist von unserem Lieblingsregisseur aus dem Ghibli-Studio, Gorō Miyazaki, der in meinen Augen es geschafft hat, hier seine letzte schlechte Darbietung mit Chronik von Erzählen nochmal deutlich zu unterbieten. Aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich glaube, du bist da anderer Meinung. Er hat ja auch schon einige gute Sachen gemacht. Oder willst du gleich direkt was zu sagen?
Nee, mach erstmal. Ne? Ich bin auch gespannt über die Synchronsprecher, wer das war und so. Weil da habe ich tatsächlich nicht viel gefunden, weil ich habe gemerkt, dass die Ghibli-Gemeinde, die irgendwelche Seiten im Internet aktualisiert, bei dem Film irgendwie wenig Bock gehabt hat.
Ja, verständlicherweise. Drehbuch, Gekko Niwa, Emi Gunshi, Produktion hier natürlich Executive Producer Toshio Suzuki, Musik von Satoshi Takebe, der Film ist im Jahr 2000, das ist ein bisschen komplizierter in diesem Fall, 2020 bereits in Japan erschienen, damals allerdings erstmal im TV. Also der ist
ja, erst und tatsächlich. Das war ja, und es war ja eigentlich schon fast 2021. Das war ja.
Ja, es war quasi zwischen Ende den Dezember. Jahren. Ich glaube Ende Dezember, genau, ist er im TV ausgestrahlt worden. Kam dann in Japan auch noch mit in die Kinos mit ein paar zusätzlichen Szenen. Die hat man wahrscheinlich noch billig produziert gehabt. War ja die Produktion, glaube ich, war ja nicht so teuer. Zumindest sieht es nicht so aus. Und der kam in Deutschland, war der nicht in den Kinos, kam direkt auf DVD und Blu-ray raus. Das haben wir sogar mitgemacht, also mitbekommen. Das war nämlich erst im September 21 kam er raus. Mittlerweile auch auf Netflix zu sehen, übrigens, der Film. Ich weiß noch genau, wie die, als in den Tages die DVD rauskam, haben wir einen Podcast aufgenommen, witzigerweise. Das fand ich sehr witzig, da musste ich dran denken. In den USA ist er in Kinos erschienen, Verleih war da immer noch G-Kids. Und kommen wir zu den Synchronsprechern, denn da ist es tatsächlich so viel gibt es da auch gar nicht zu finden. Klar, ich werde immer noch die Sprecher nennen können, denn wir haben ja auch ein paar, fangen wir mit den Deutschen doch an. Gerade zu Aya und Ayas Mutter habe ich tatsächlich sehr wenig gefunden. Die sind bisher noch nicht so groß in Erscheinung getreten, aber Bella Jager, Katrin Gaube ist natürlich eine relativ bekannte Synchronsprecherin, die man aber auch aus dem Anime-Bereich kennt. Zum Beispiel ist sie auch die mittlerweile deutsche Stimme von Sailor Uranus bei deiner Lieblingsserie Sailor Moon, also Sailor Moon Crystal in dem Fall natürlich, hat aber auch schon Leute wie Mila Jovovich, Scarlett Johansson, Lili Sobinski, Lindsay Lohan, auch solche Schauspieler schon gesprochen und hat aber auch viel, viel andere große Schauspieler, einen großen Film, Once Upon a Time, hat sie mitgesprochen, bei WandaVision als Agnes, also es ist eine bekannte Stimme, die oft tatsächlich solche Charaktere spricht, wie in diesem Fall. Das macht sie relativ häufig. Uschi Wolf spricht hier die Heimleiterin, auch das eine im Grunde bekannte Stimme, die unter anderem auch die Mutter bei den wilden 70ern synchronisiert hat, schon früher bei Falcon Crest, so ganz alte Sendungen, als ich angefangen habe, Fernsehen zu schauen, da hat die schon auch immer synchron geführt. Aber ich kenne sie auch als Schauspielerin in einem meiner Lieblingsfilme als Kind, bei Didi der Experte, die großen alten Didi Hallorforden-Filme, die fand ich toll. Okay. Da konnte ich mich an sie noch erinnern, an ihre Rolle. Man hat auch einen bekannten Namen, Mandrake, wer im Deutschen heißt.
Mandrakus auf Deutsch.
Ja. Ja genau, Mandrakus im Deutschen, genau, so rum. Es ist Götz Otto, das ist ja ein deutscher Schauspieler, der es auch mal in Hollywood probiert hat und mittlerweile aber auch schon ein relativ guter Schauspieler, sehr wenig synchron macht, aber hier hat man sich überlegt, den da tatsächlich zu nehmen, Götz Otto. Hat das, finde ich, auch ja ganz gut gemacht, muss ich sagen, im Deutschen. Ich fand das war so generell, Mandrakus ist, glaube ich, der einzige wirklich interessante Charakter in diesem Film. Kommen wir noch zu anderen Synchronsprechern. Thomas, der kleine Thomas, wie im Deutschen ja auch heißt, wird gesprochen von Markus Pfeiffer. Und Markus Pfeiffer ist auch jemand, den man auch als Synchronstimme kennt. Der spricht unter anderem Leute wie Paul Rudd in Ant-Man, in MCU-Filmen. Das ist vielleicht wahrscheinlich seine bekannteste Rolle. Bei Emergency Room hat er Dr. Michael Gallant gesprochen. Bei Lost hat er Henry Ian Cusick gesprochen. Also der ist tatsächlich eine bekannte Synchronstimme, die man so kennt, aber auch der Dämon, der man bei Mandrakus ja auch auf der Schulter unter anderem sitzt, wird von Sabine Bohlmann gesprochen. Sabine Bohlmann, auch die bei Sailor Moon Crystal zu sprechen, aber vor allem ist sie bekannt als die deutsche Synchronstimme von wie heißt sie? Simpson? Nein. Von den Simpsons.
Lisa,
genau. Verdammt, Lisa Simpson, genau. Daher kennt man sie. Ansonsten im Amerikanischen, da hat man auch ein paar Namen genommen. Vanessa Marshall, die hier Bella Jager spricht, auch die ist eine, die oft solche Rollen irgendwie spricht. Oft in animierten Sendungen, da hat sie auch, spricht sie anderem auch Superhelden. Also wirklich, das ist auch eine markante, da hat man wirklich für Bella Jager eine markante Stimme insgesamt genommen. Ansonsten mit Richard E. Grant, auch ein wirklich ja Charakterdarsteller aus Hollywood, hier der Mandrake spricht. Ansonsten auch gar nicht so wirklich die großen Namen, die man hier aufgefahren hat. Das war es im Grunde schon, was ich diesmal zu den Synchronstimmen sagen kann, lieber Thomas.
Ja, das ist doch eine ganze Menge. Dafür, dass ich eigentlich so gut wie gar nichts gefunden habe, hast du jetzt eigentlich schon den Podcast alleine bestritten. Kommen wir jetzt zum VOG-Ranking.
Ja, gefunden habe ich auch nicht viel. Das ist nur das, was ich quasi, was man halt so weiß über die Leute, oder? So.
Ja, Hast du auf jeden Fall wieder sehr schön gemacht.
Aber lass uns doch direkt mal anfangen, über das jemand anderen zu sprechen, über eine Frau, über die wir schon mal gesprochen haben, und zwar meine ich Diane Wynne Jones. Das ist ja eine bekannte, oder war, muss man ja sagen, bekannte britische Schriftstellerin, die vor allem durch ihre Fantasy-Romane größtenteils für Jugendliche, gibt aber auch Erwachsenen-Romane, bekannt geworden ist. Und die, über die haben wir schon mal hier im Podcast gesprochen.
Naja, immerhin hat sie ja den Lieblingsfilm pubertierender Ghibli-Fans produziert oder das Buch geschrieben, die Vorlage, Howl's Moving Castle, ja. Das wandelnde Schloss.
Ganz genau. Sie ist eine Autorin, die gerade als jugendliche junge Frau schon von C.S. Lewis und Tolkien quasi gelernt hat und da auch sogar Vorlesungen von denen besucht hat und in die Richtung tatsächlich gehen wollte. Das wandelnde Schloss natürlich ist eines ihrer bekanntesten Werke. Aber die hat auch Eric and the Witch geschrieben. Das war ihr letzter großer Roman tatsächlich auch, oder zumindest ihr letztes großes Werk, was rausgekommen ist. Danach ist sie leider dann auch verstorben. Aber ich würde mal sagen, als Buch weiß ich nicht, ob es funktioniert, aber als Film, und da kommen wir jetzt endlich auf den Film zu sprechen, finde ich, funktioniert es leider nicht, lieber Thomas.
Ja, ich weiß ja nicht, warum du den so negativ bewertest. Ich meine, okay, da werden wir jetzt drüber reden. Ich habe mir den Film angeguckt und habe eigentlich versucht, die ganze Zeit immer noch was Positives zu sehen. Aber es hat nur funktioniert, wenn ich mich davon gelöst habe, dass es sich eigentlich um einen Ghibli-Film handelt. Ich habe ihn einfach nur als Film versucht irgendwie zu bewerten und dann wurde er ein kleines bisschen besser.
Gut, als Film, wenn man ihn nur als Film rein und abseits vom Ghibli-Film bewertet, ist es trotzdem noch eine Katastrophe in so vielen Dingen. Ganz kurz nochmal, bevor wir gleich darüber sprechen, was ich noch sagen wollte. Der Film sollte sogar bei den Filmfestspielen von Cannes, tatsächlich sollte da die Uraufführung stattfinden im Jahr 2020. Da hat man das einzige Mal Glück gehabt, dass da die Covid-19-Pandemie war, denn so musste man im großen Publikum nicht diesen Film zeigen, denn ich finde, der funktioniert einfach gar nicht. Die Charaktere sind alle unglaublich schlecht gezeichnet, machen nahezu keine Wandlung durch. Nahezu, sagen wir zumindest die Hauptcharaktere. Der Zeichenstil ist ja auch hier das erste Mal computeranimiert, da müssen wir gleich drüber sprechen, sieht so aus, als hätte man kein Geld gehabt. Da gibt's selbst gute Nickelodeon oder Nickelodeon-Produktionen, wo der Stil deutlich besser aussieht. Du musst ja einfach mal dir die Mimiken der Charaktere anschauen. Da ist man auf einem Stil hängen geblieben, der vor 15 Jahren vielleicht möglich war, oder sagen wir mal vor 10. Also da ist man, ich weiß nicht, warum man so diese Art und Weise gewählt hat. Sieht so ein bisschen aus wie so Stop-Motion in schlecht auch so gefühlt. Also das ist wirklich, da passt einfach so vieles nicht. Oder was kannst du zum Beispiel an diesem Zeichenstil gut finden?
Also mir hat vor allem, muss ich sagen, der Detailreichtum der Hintergrundbilder das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich tatsächlich sagen. Die Charaktere fand ich jetzt halt ein bisschen weniger gelungen, aber tatsächlich alles drumherum, das ganze Setting, wie das Setting ausgesehen hat, die Lichtstimmung, die Farbgebung, und wie gesagt, und der wirkliche Detailreichtum, das fand ich irgendwie wirklich noch klasse. Das fand ich so wirklich in der Umsetzung richtig gut. Und ich muss auch sagen, okay, ich habe vielleicht noch nicht so viele wirklich 3D-animierte Filme gesehen, die komplett irgendwie 3D-CGI sind, außer der Pixar-Filme. Die sind auf jeden Fall besser. aber prinzipiell fand ich doch das eigentlich das Optische gar nicht schlecht. Wie gesagt, man muss es halt nur von Ghibli-Produktionen einfach lösen und einfach sagen, so, das ist jetzt eine 3D-CGI-Produktion, die mich wirklich, ja, in der Hinsicht Setting, Lichtstimmung und so weiter, Detailreichtum beeindruckt hat.
Okay, dann muss ich dagegen halten und sagen, dass ich gerade finde, dass man da einfach, da hätte man sehr viel genauer sein können, sehr viel mehr Details auch einbauen können, weil ich finde eher im Gegenteil, für das, was möglich ist in der aktuellen Zeit, hat man überhaupt ganz wenig abgeliefert. Man hat vielleicht hier 5% von dem, was aktuell möglich ist an Detailreichtum und auch insgesamt, das ist der Hintergründe, okay, auch da hätte man mehr einbauen können, aber die Personen selber sehen alle, finde ich, ganz schlimm aus. Die Haare, vielleicht wollte man das auch so, die bewegen sich ja auch zum Beispiel überhaupt nicht. Also Dinge, da hat Pixar als Beispiel vor Jahren schon dran gearbeitet. Da sahen die Charaktere am Anfang auch, gerade die Menschen, auch ganz schlimm aus. Gerade in den ersten Pixar-Produktionen, wenn man das mit heutigem Maßstab vergleicht. Aber da hat man auch so viel dran gemacht. Und ich finde gerade hier, du musst ein paar Mal auf Stopp drücken, wenn man die Gesichter von den Leuten sieht. Ich finde, da kriegt man eher, also ich würde sagen, das ist ein Film, den eigentlich kleine Kinder schauen sollen. Die haben vielleicht Spaß dran. Aber ich glaube, wenn sie sich die Gesichter anschauen, kriegen sie manchmal, selbst die Gesichter von Aya, die sie manchmal zieht, da kriegt man schon so ein bisschen Angst als kleines Kind. Also ich finde, selbst da sollte man das nicht gucken. Mir gefällt der Zeichenstil überhaupt nicht. Wie gesagt, da ist deutlich, deutlich mehr möglich. Sieht aus wie eine billige Nickelodeon-Produktion. Mehr ist das in meinen Augen letzten Endes nicht. Und auch die Story, die ist ja fast gar nicht vorhanden.
Okay, also ich weiß, du hast den Film jetzt einmal gesehen. Ich habe ihn tatsächlich jetzt dreimal gesehen. Ich habe ihn zuerst gesehen, heimlich, da ist er noch gar nicht irgendwie offiziell draußen gewesen, im Original mit englischen Untertiteln. Da habe ich es ganz genau so empfunden, wie du es gerade erzählt hast. Jetzt habe ich ihn mir gestern das zweite Mal angeguckt, auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Und auf einmal fand ich, also ich habe auch wirklich Angst vor dem Podcast gehabt und auch Angst davor gehabt, mir den Film nochmal anzuschauen. Angst davor, dass ich mich langweilen würde, dass ich ihn wirklich mega schlecht finde. Aber beim zweiten Mal habe ich auf ganz andere Dinge geachtet und da hat es mir dann tatsächlich ein Stück weit besser gefallen. Und ich habe ihn dann sogar noch ein drittes Mal gestern geguckt. Ich habe ihn gestern zweimal gesehen. Ich habe ihn, wie gesagt, zuerst auf Japanisch mit deutschen Untertiteln und dann habe ich ihn mir sogar nochmal auf Deutsch angeschaut. Und das ist der erste Film, der erste Ghibli-Film, wo ich sage, der ist auf Deutsch besser als im Original. Einfach weil das Setting, ich finde, dieses Setting spielt irgendwie in England, in einem kleinen Dorf. Das Dorf sieht wirklich fantastisch aus, meiner Ansicht nach. Das Hexenhaus finde ich irgendwie klasse, wie es aussieht. Aber erst beim zweiten Mal gucken, beim ersten Mal habe ich das nicht so empfunden. Und ich fand irgendwie zu diesem romantisch-englischen Setting passt die japanische Sprache nicht wirklich.
Du hast ihn dreimal gesehen, hast du gesagt. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich zweimal mehr, als ich in meinem Leben jemals sehen werde. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich werde diesen Film nicht mehr anschauen. Und wer dich kennt, weiß ja, du bist ja auch Fotograf und gerade so deine Highlight-Fotografien waren ja auch so ein bisschen in diesem SM-Stil. Und ich glaube, deswegen kann ich mir auch verstehen, dass du quasi dir diesen Film dreimal angeschaut hast. Das passt zu deiner Gesinnung, weil anders kann ich es mir nicht erklären tatsächlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film besser wird. Und ja, es stimmt, der Film wirklich, ich habe tatsächlich auch mal durch die Sprachen geswitcht. Ich wollte mir den nicht nochmal anschauen, um zu schauen, auf Deutsch funktioniert der, abgesehen von den ganz schrecklichen Band-Musikstücken, die dann auf Deutsch noch mal schlimmer sind als auf Englisch. Und da waren sie schon schlimm. Also das, aber das könnte auch kleinen Kindern, wahrscheinlich eher kleinen Mädchen gefallen. Das ist schon in Ordnung. Also ich will da jetzt nicht sagen, ich glaube aber, das ist kein Film für Erwachsene, in keinster Weise. Ich weiß nicht, wie du da deinen Spaß dran finden konntest, aber ansonsten will ich ja mal nicht so sein.
Ich habe ihn jetzt, glaube ich, nicht bewertet danach irgendwie, dass ich ihn mir als Erwachsener anschaue, sondern ich habe ihn mir beim ersten Mal vielleicht, aber beim dem zweiten und dritten Mal habe ich ihn wirklich in erster Linie nach dem Visuellen beurteilt und nicht unbedingt nach dem wie bewegen sich die Figuren, wie bewegen sich die Haare und so weiter, sondern wie gesagt, mir hat die Stimmung sehr gut gefallen, die Hintergründe, das Setting eigentlich so an sich. Das trägt für mich den Film. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich müsste ihn mir jetzt unbedingt deswegen nochmal angucken. Da gibt es wesentlich bessere Filme und vor allem im Ghibli-Bereich. Und das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Das wird ein Ghibli-Film sein, genauso wie Chroniken von Erdsee, wo ich versuchen werde, mich irgendwie drum zu drücken, das nochmal anzuschauen.
Hast du ja jetzt auch oft genug mittlerweile gesehen. Ja, genau, dann lass uns mal zu den Easter Eggs kommen, oder willst du noch was sagen?
Prinzipiell finde ich ja die Figur der Aya an sich, die finde ich tatsächlich, muss ich sagen, sehr, sehr fragwürdig.
Ja, sehr unsympathisch, gell?
So richtig unsympathisch finde ich sie jetzt nicht. Sie ist ja, wie soll man sagen? Also die, es geht da eher um ein moralisch, ist sie moralisch, finde ich sie fragwürdig, weil es wird eigentlich irgendwie vermittelt, wenn du berechnend bist und wenn du Leute manipulierst, dann kriegst du, was du willst. Und das ist gut so. Mhm. Und das musst du durchziehen bis zum Ende. Ne? Das hat sie im Heim, in ihrem Kinderheim schon gemacht. Das hat sie dann irgendwie im Hexenhaus gemacht mit Bella Jager und mit Mandrakus. Und ich finde, das sind so Werte, die sollte man versuchen, eigentlich Kindern nicht zu vermitteln. Ne, aber Goro Miyazaki hat das ja damit gerechtfertigt, dass es mittlerweile wesentlich mehr alte Menschen als junge Menschen gibt und die jungen Menschen müssen sich gegen die Alten durchsetzen. Und deswegen findet er, da sollte das auch die Message von Aya and the Witch sein, dass man die Alten quasi manipuliert. Und das findet er gut und er findet das auch, das sollten die Kinder, die sich den Film angucken, irgendwie zu Herzen nehmen. Also das finde ich jetzt wirklich sehr, sehr fragwürdig.
Ja, das stimmt. Und das Einzige, was ich tatsächlich gerne sehen wollte, ist, wie dann Aya rausfindet, dass die rothaarige Frau ihre Mutter ist und wie sie dann darauf reagiert. Das ist das Einzige, was mich dann interessiert hat und wie es dann zu dem Happy End kommt. Und dessen sind wir im Grunde auch beraubt worden. Das haben wir auch nicht gesehen.
Ja, also ja, das fand ich halt wiederum dann auch. Der Film hat einfach, ja, der hat angefangen, die ersten 10 Minuten irgendwie waren ganz gut. Dann
wird 40 Minuten gekocht oder
geputzt. Dann ist eigentlich nichts mehr passiert, eigentlich immer nur noch dasselbe. Bella Jager meckert und Aya versucht zu manipulieren. Und die letzten 10 Minuten fangen dann wieder an, ein bisschen interessanter zu werden. Und dann hört der Film einfach auf. Und ich habe das Gefühl, jetzt müsste er eigentlich erst anfangen.
Es ist ja auch so, dass Hayao Miyazaki ja quasi in der Anfangsplanung auch mit involviert war. Gell? Und er hat den Film dann gesehen und das heißt, er fand ihn gar nicht so schlecht. Er fand ihn ganz gut, heißt es zumindest. Also ich genau. Das ist schon seltsam, muss genau. Ich sagen. Vielleicht hat er das erste Mal auch was Animiertes gesehen. Das kann natürlich sein.
Ja, Hayao soll gesagt haben, sich den Film anzugucken, war ein großer Spaß. Interessant ist allerdings, wie Goro darauf reagiert hat. Weil er hat gesagt, ich glaube, das liegt daran, dass er alt geworden ist. Die Retourkutsche.
Lass uns jetzt zu den Easter Eggs gehen, denn ich habe ganz viel entdeckt. Allerdings nicht in diesem Film, sondern parallel auf dem Second Screen, als ich Kiki gesehen habe. Kiki's Kleinen Lieferservice, der ein fantastischer Film ist. Das war mir gar nicht bewusst.
Auf einmal.
Aber wenn man die beiden Filme miteinander vergleicht, das ist ja ein Meisterwerk gegen diesen Film. Das ist generell ein geiler Film.
Das habe ich dir schon damals gesagt, aber du hast ja immer hier wegen Tomboy oder wie der hieß, irgendwie den Film so scheiße gefunden.
Ja, aber ich hatte ja noch nicht den Vergleich jetzt hier zu Aya. Also wenn ich die beiden vergleichen würde, liegen da Welten dazwischen. Ansonsten gibt es nichts zu entdecken, oder, in diesem Film?
Doch.
Ja, was hast du denn entdeckt?
Du hast dir den Abspann nicht angeguckt, oder?
Nee, ich habe mir den Abspann nicht angeschaut, tatsächlich nicht.
Ja, im Abspann sieht man Aya mit ein paar Dämonen auf der Schulter und sie gucken sich zusammen im Fernsehen Howl's Moving Castle an.
Das ist sogar sehr witzig, muss ich sagen.
Ja, das fand ich auch witzig.
Aber ich konnte nicht mehr, ich musste einfach abschalten.
Und im Abspann wird ja quasi alles das, was man gerne gesehen hätte, ne, wie es quasi weitergeht, wie jetzt, wo sie sich mit Bella Jager und mit Mandrakus am Ende irgendwie gut versteht, was dann so in deren Leben alles passiert, das sieht man alles erst im Abspann. Quasi wie bei Totoro, wo die Geschichte eigentlich auch erst im Abspann wirklich weitergeht. Ne? Das hat mir tatsächlich, muss ich auch sagen, sehr, sehr gut gefallen. Aber darum hast du dich ja beraubt, weil du vorher ausgeschaltet hast.
Ja. Naja,
das tut mir sehr leid.
So. Ich weiß es jetzt von dir, das reicht mir.
Okay.
VOG-Ranking?
Ja, VOG-Ranking.
Okay. Oh Gott. Ich bin gespannt. Ich bin ja sehr gespannt. Ich fange einfach mal an. Lieber Thomas, wie fandest du denn diese? Kann man es noch Umsetzung nennen? Muss man ja.
Nachdem ich weiß, wie du jetzt irgendwie zu dem Film stehst und so, traue ich mich das gar nicht mehr zu sagen. Aber ich habe das ja versucht zu rechtfertigen und du hast es mit meinem angeblichen Masochismus, den ich eigentlich gar nicht besitze, abgetan. Aber wie gesagt, ja, als Fotograf achte ich tatsächlich irgendwie wirklich mehr so auf Hintergründe und Lichtstimmungen und dieses und jenes. Und wie gesagt, nur für das Setting. Gar nicht unbedingt für das Charakterdesign oder für wie die Charaktere umgesetzt worden sind. Hauptsächlich für das Setting gebe ich dem Film 7 Punkte. 7 schlechte Punkte als Kompromiss.
Hast du mal ein Arcane gesehen? Ich weiß, es ist eigentlich gar nicht so deine Welt. Das ist ja dieses LOL, die League of Legends aus dem Spiel inspirierte Serie, die gerade aktuell auf Netflix auch gut durchstartet. Oder davon schon mal gehört?
Nee.
Schau dir das mal an. Arcane heißt das. Das wird dir richtig gut gefallen. Das ist optisch, aber auch von der Story, aber vor allem optisch ein Meisterwerk. So, das ist auch zum Großteil computeranimiert, sieht aber so unglaublich gut aus, wie ich noch nie irgendwas in dem Stil so gesehen habe. Wirklich ganz, ganz tolle Sendung mit schöner Musik, einer richtig guten Story. Arcane, unbedingt empfehlenswert. Schaut euch das an, schaut dir das an, lieber Thomas. Das lohnt sich definitiv. Denn meine Punktzahl hier für die Umsetzung eines, ich kenne das Buch nicht, ich habe es nicht gelesen, habe auch nicht das Bedürfnis, das Buch zu lesen, ist aber von einer guten Autorin. Also kann sein, dass das Buch ja vielleicht besser ist als die Umsetzung letzten Endes, weil die hat mir nun überhaupt nicht gefallen. Da hat das meiste einfach überhaupt nicht gepasst. Und deswegen gibt's von mir nur 2 Punkte. Die passen mehrmals in deine 7 Punkte, lieber Thomas. Wie sieht's bei Action aus?
Ja, Action. Da gab's Verfolgungsjagden am Anfang. Und sehr schön war auch dann quasi wie gegen Ende des Films, wie man Dracus sich zu einem fürchterlich bösen Dämon irgendwie verwandelt hat. Na, also das war schon furchteinflößend und so. Oder die Gespensterparty auf dem Friedhof, die habe ich übrigens geliebt.
Ja, die mochte ich auch.
Also die fand ich richtig, richtig gut. Deswegen also ein paar Action-Sachen gab es schon in dem Film. Und ja, da habe ich ihn gutmütige 5 Punkte gegeben
für okay. Action. Ja, Action gab es in dem Film. Das sah nicht immer gut aus, aber da gab es zumindest etwas Action. Und deswegen gibt es von mir hier auch, ich nehme es vorweg, meine Höchstpunktzahl von 3 Punkten.
Oh je, das kann ja was werden.
Okay, gut. Kommen wir zum Humor. Wie oft hast du gelacht?
Also ich muss schon sagen, ab und an gab es so Situationskomik oder da musste ich auch, obwohl Arya ja für mich jetzt nicht der allersympathischste Charakter gewesen ist, aber man hat schon versucht, sie trotz ihrer Berechenbarkeit als relativ süß darzustellen. Die, teilweise hat ihre Berechenbarkeit ja schon auch was Boshaftes bekommen dann gegen Ende und trotzdem sollte sie immer noch süß wirken. Hat bei mir teilweise geklappt und ich musste dann trotzdem irgendwie auch hier und da schmunzeln. Gebe ich auch 5 Punkte für den Humor.
Immerhin. Ich habe es nicht geschafft zu schmunzeln. Ich weiß, dass man es versucht hat und ich kann auch verstehen, in dem Fall, dass Leute wie Thomas oder auch kleine Kinder mal ab und zu lachen würden in diesem Film. Deswegen gebe ich wohlgemeinte 2 Humorpunkte hier noch. Beim Plot, da habe ich mich noch schwerer getan, lieber Thomas.
Tja, der Plot. Also, da will ich jetzt gar nicht irgendwie viel zu sagen. Das ist eine Story, die fängt gut an. Die ist im Mittelteil, im sehr langen Mittelteil mittelmäßig. Und am Ende nimmt sie nochmal ein ganz kleines bisschen Fahrt auf. Aber man erfährt letztendlich am Ende nicht das, was man gerne wissen möchte, weil der Film hört auf, wo er eigentlich anfangen sollte. Vielleicht gibt's der Ghibli-Produzent Toshio Suzuki hat Goro Miyazaki darum gebeten, doch einen zweiten Teil von Aya zu machen, worauf Shaggy sich bestimmt sehr freut, wenn es so sein sollte. Der Plot ist nichts Besonderes, aber es ist einer vorhanden und und sehr gutmütig gebe ich 6 Punkte.
Ja, das sind, also ich muss, das sind mehr Punkte als du bei Chroniken von RC und auch bei den Yamadas, deutlich mehr,
ja,
als du bei den Yamadas gegeben hast.
Genau, deswegen ist, es hat mir auch besser gefallen als Yamadas und RC.
Aber selbst bei den Yamadas war irgendwie ein eher durchgehender Plot, da kann man nicht so sagen. Und bei RC, ja, da, der persönliche Geschmack fließt da auf jeden Fall in dieser Kategorie bei dir mit ein. Kann ich auch verstehen, bei mir ja auch. Bei mir in jeder der Kategorien natürlich auch. Das muss, das geht ja gar nicht ohne. Und ich fand es einfach, hier ist einfach nichts passiert. Wir hatten 50 Minuten Leerlauf, in der eigentlich gar nichts passiert. Das ist immer nur das Gleiche, wie du es gesagt hast. Und am Ende, das Einzige, was man sehen wollte, hat man dann auch nicht gesehen. Nur im Abspann, wenn man dran geblieben ist, vielleicht ein bisschen. Aber das hat mir hat's nicht gereicht, beim Abstand dran zu bleiben. Deswegen bei mir hier tatsächlich nur 2 Plotpunkte. Kommen wir zur Musik, lieber Thomas. Und da höre ich mal gerne zu, weil über die Musik haben wir noch gar nicht geredet.
Ja, wahrscheinlich, weil es auch nicht so wirklich viel über die Musik zu sagen gibt. Ich meine, was sich jetzt so langsam rauskristallisiert, unser allseits geschätzter Hayao Miyazaki arbeitet ja von Anfang an bei all seinen Filmen mit dem großartigen Joe Hisaishi zusammen. Es scheint jetzt tatsächlich so zu sein, dass Goro auch einen Komponisten gefunden hat, auf den er versucht, sich irgendwie einzuschießen. Und zwar auf Satoshi Takebe. Und den kennen wir bereits aus der Mohnblumenberg, wo er die Musik geschrieben hat, die da wirklich ganz toll gewesen ist, ja, muss ich sagen. Also das war wirklich der Soundtrack zu der Mohnblumenberg. Mohnblumenberg war wirklich großartig. Ja, und mit der Musik zu Aya, das habe ich irgendwie als sehr ambivalent empfunden. Der Film soll in den 90er Jahren spielen. Die Musik hat mich an Musik aus den 70er Jahren erinnert, sehr stark so Hammond-Orgel, lastig, sehr progressiv, aber irgendwie nicht wirklich gut dabei. Also das waren relativ banale Songs und die Musik allerdings und die Texte, das merkt man auch am Abspann, auf Japanisch funktionieren die tatsächlich wesentlich besser, weil das sind, wenn man halt irgendwie viel so Serien guckt zum Beispiel, das ist eigentlich so eine Serienmelodie in der Musik. Also das funktioniert auf Deutsch nicht oder auf Englisch oder wie auch immer. Das funktioniert wirklich irgendwie nur auf Japanisch. Und der Ending-Song, den hat man ja nicht übersetzt. Jedenfalls auf der deutschen Variante, die ich gesehen habe, ist der Abspann-Song, das Ending-Song tatsächlich auch oft noch japanisch geblieben. Der hat mir noch besser gefallen als der Opening-Song und auch als was dann so mittendrin irgendwie zu hören und zu sehen gewesen ist. Aber wirklich beeindruckt, muss ich sagen, hat mich die Musik nicht. Ansonsten hat die Musik halt das getan, was sie tun soll. Sie hat die Szenen und den Film irgendwie relativ gut unterstützt und hat zu einer Stimmung beigetragen. Also die Musik war jetzt nicht störend bei dem Film. Deswegen habe ich immer noch mal 5 Punkte gegeben.
Ja, immerhin. Ja, die Musik war nicht störend bei dem Film, aber hat es jetzt auch nicht so arg krass bereichert. Und ich fand vor allem, aber das ist jetzt ein persönlicher Geschmack. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass das auch Leuten gefällt. Gerade so dieser Musiken von Earwig, von der Band in diesem Fall, ja auch nicht mein Musikstil. Ich glaube, du machst ja einen ähnlichen Musikstil mit deiner Band.
Genau, so eher so masochistisches
Zeug. Ja, in diese Richtung. Bei mir hat es leider nicht für mehr als 2 Punkte gereicht. Und ich nehme jetzt mal den Holzsohn-Faktor, den wir jetzt kommen, einfach mal vorweg. Ja, ich habe geweint. Das erste Mal mit dem Blick auf die Uhr, dass ich gesehen habe, dass dieser Film immer noch 50 Minuten dauert, da musste ich dann tatsächlich, da habe ich Tränen vergossen.
So kenne ich dich gar nicht so negativ. Normalerweise bist du der viel positivere von uns beiden.
Nee, da habe ich aufs Kissen eingeschlagen, als ich gesehen habe, was passiert. Ist einfach nicht mein Film. Ich kann aber verstehen, dass es auch Leute gibt, die den Film in Ordnung finden. Mehr kann ich mir aber nicht vorstellen, tatsächlich. Also 1 Punkt, mehr geht nicht. Da gab es keinen Moment, wo ich auch nur einen Ansatz, eine Träne hätte vergießen können.
Naja, gut. Also ganz am Ende, denke ich mal, die Weihnachtsstimmung und Aya es klingelt an der Tür, Aya öffnet und ihr Freund Pudding steht da und wird von ihrer Mutter im Arm gehalten und die Mutter sagt, hallo Irwig. Das, ach komm, das war doch schon ein bisschen sentimental.
Nein, da hätte noch, wenn das, was danach gekommen wäre, die wusste ja gar nicht, wer das ist und vielleicht hat sie auch gar nichts gesagt, vielleicht hat ihre Mutter einfach auch nur ihren Freund hingebracht und ist dann wieder weggefahren und hat wieder ihre Tochter über Jahre, warum auch immer, allein gelassen. Also.
Ja, du wolltest den Abspann ja nicht gucken. Deswegen, wer weiß, vielleicht wäre es da ja weitergegangen. Ja,
ich werde es nie
erfahren. Vielleicht wären die Fragen beantwortet worden. Egal.
Aber was hast du denn jetzt? Wie viele Punkte?
2.
Okay. Okay. Ich komme sogar auf einen Zwischenwert, wenn ich alles zusammenrechne, von genau 2. Das passt doch. Und du?
Ich auf 5.
Immerhin.
Bin ich jetzt ein Verräter an der Sache? Nee. Oder du?
Also bei mir auf jeden Fall, da kann ich jetzt schon mal sagen, glaube ich, auf dem letzten Platz aller Filme, oder? Ich glaube, Chronik von Erdsee müsste da drüber liegen. Wer hätte das gedacht?
Ja, ich glaube ja. Ja, oh. Doch, das ist für dich mit Abstand der schlecht bewertete Film.
Ja, auch was tatsächlich meinen persönlichen Geschmack angeht, denn da ist sind es auch nur 2 Punkte. Also mehr konnte ich hier nicht geben.
Ja, und ich habe versucht ja dem Film wirklich noch was Positives abzugewinnen und auf irgendeine, ja, perverse, vielleicht doch masochistisch, das weiß ich nicht, hat er mir ja auch gefallen.
Okay.
Deswegen, und ich fand ihn irgendwie halt...
Jetzt sag's ja, schon.
7.
Was? 7 Punkte? Okay, 7. Ich möchte ganz kurz noch mal zum Anfang unserer heutigen Podcast-Episode, als ich sagte, vorerst letzte Episode, wahrscheinlich ist es doch die letzte Episode von World of Ghibli, dem Podcast für...
Ja, wir werden uns absolut zerstreiten ab jetzt.
No?
Wir werden nie wieder ein Wort miteinander reden.
Ich habe auch gelernt, man kann zum Beispiel auch mit Querdenkern nicht diskutieren. Ich werde wohl gar nicht versuchen. Du bist ja kein Querdenker.
Aber wer ist denn jetzt der Querdenker von uns beiden? Du oder ich? Ich versuche die Ghibli-Flagge hochzuhalten und du versuchst irgendwie das gesamte Ghibli-Universum mit dem letzten Film einfach zu zerstören.
Ja, aber Gorō Miyazaki hat ja mit diesem Film die Ghibli-Flagge angezündet. Die brennt ja. Wenn du sie noch weiter halten willst, dann mach das ruhig. Aber du wirst bald deinen Arm auch anfangen zu brennen. In der Gesamtpunktzahl sind es dann aber dann doch 16 Punkte und macht eine Gesamtplatzierung von einem 21. Platz aus. Das heißt, er ist in der Gesamtplatzierung nicht auf dem letzten Platz, lieber Thomas.
Nein.
Dank dir.
Genau, dank mir hat Aya immer noch geschafft, irgendwie vor den Chroniken von Erdsee und vor den Yamadas zu sein.
Ja, auch vor den Yamadas sogar. Das ist ja eine Blamage, sondergleichen. Aber immerhin damit ein Gorō Miyazaki, ja, mit 2 seiner Filme in den Top 3 von hinten.
Ja, und eigentlich hatte man ja gehofft irgendwie oder gedacht, mit dem Mohnblumenberg hat er wirklich viel dazugelernt, ja. Und es wird jetzt irgendwie, und er wird vielleicht doch nicht so unterirdisch sein, aber ja, mit Aya hat er dann leider doch wieder ein Stück weit bewiesen, dass er nicht irgendwie die beste Wahl ist. Jetzt muss man halt abwarten auf den nächsten Hayao Miyazaki-Film, der leider ja wahrscheinlich erst übernächstes Jahr kommen wird.
Es wird der letzte Hayao Miyazaki-Film sein. Zumindest sagt Miyazaki das.
Ach, ja, klar. Das sagt er ja zum...
Und es wird vielleicht der letzte Ghibli-Film sein? Kann es sein?
Hängt vom Miyazaki ab, würde ich sagen.
Wir werden sehen.
Aber es gibt ja ohne jetzt irgendwie vorab oder vorwegzunehmen, wie es mit unserem Podcast weitergehen wird, da wir ja jetzt eigentlich alle Ghibli-Filme fertig haben, alle besprochen haben, bis auf den neuesten von Miyazaki, was wir dann erst in 2 Jahren machen können. Aber wir müssen ja, wenn wir den Ghibli-Podcast am Leben halten wollen, ja irgendeinen Weg finden, die Zeit zu überbrücken bis zum nächsten Miyazaki-Film.
Ganz genau. Und wir haben auch schon tatsächlich auch uns was überlegt. Also es wird auf jeden Fall weitergehen. Aber wie es genau weitergeht, das werden wir euch erst in 4 Wochen erzählen. Denn wir machen eine kleine Pause, kurz vor Weihnachten, eine kleine Pause. In 4 Wochen hören wir uns wieder und wir besprechen einen Film, der ja auch ganz eng mit dem Ghibli-Universum verbunden ist.
Genau, eigentlich der Film, auf den das ganze Ghibli-Universum gründet. Und zwar Nausicaa im Tal der Winde.
Genau, über den müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Das war unseren Hörern wichtig, das ist uns auch wichtig. Und wir haben uns auch, wie gesagt, überlegt, wie es danach weitergeht. Das werden wir dann in 4 Wochen euch verraten, wenn es dann wieder heißt World of Ghibli, euer Lieblingspodcast um und über das Studio Ghibli. Folgt uns überall, wo es geht, bewertet uns überall, wo es geht, empfiehlt uns überall, wo es geht. Ansonsten würde ich sagen, ich bin raus für heute und die Abschlussworte gehören dir, lieber Thomas.
Ja, jetzt in der Vorweihnachtszeit würde ich mich natürlich freuen darüber oder wir uns darüber freuen, wenn ihr uns viele Geschenke zukommen lassen würdet.
Ja. Ne?
Geschenke kann man nie genug bekommen. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Arigato gozaimashita. Kondone, minasan, bye bye.